Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. November.
Alrighty, Virginia, we won this thing! We stand here this morning at this defining moment that, yes, started with two people on a walk. And a defining moment that is now millions of Virginians walking together.
Sagt ein siegestrunkener Glenn Youngkin. 54 Jahre ist er alt, 400-facher Millionär, laut der Forbes-List zumindest. Der neue republikanische Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Virginia. Das Ganze ist, und darum sprechen wir heute Morgen darüber, ein Sieg für einen, der vermeintlich abgeschrieben war, Donald Trump. Der hatte nämlich als Präsidentschaftskandidat 2016 und 2020 in Virginia verloren. Und darum setzte er sich auch bei Fox News für den Trumpisten Glenn Youngkin ein und rief zu dessen Wahl auf.
If I endorse somebody, they win. If I endorse somebody, they win.
You endorsed Youngkin.
I did. I endorse him strongly.
Die Wahl in Virginia wurde so zum Test der Sattelfestigkeit von Joe Biden. Der Präsident trommelte selbst für den demokratischen Kandidaten Terry McAuliffe und sagte kurz vor der Gouverneurswahl, dass we, also die Demokraten, gewinnen würden. Aber seine Stimme klang schon matt, so klingen Cowboys. Aber Cowboys, die abgesattelt haben.
We're gonna win. I think we're gonna win in Virginia. And you know, your report is being close. The race is very close. And it's going to, my guess is, I'm going to be landing at 1 o'clock in the morning in East Coast time. That's probably about the time we'll be hearing what the final results are. I think we're going to win New Jersey as well.
Umso bitterer ist nun die Niederlage für die beiden Regierung als Ganzes, denn das Gespenst Donald Trump, so scheint es, ist nicht zurück, sondern es war einfach nie weg. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Demokraten den lauten Ex-Präsidenten andauernd selbst thematisieren. Der Demokrat Terry McAuliffe verteufelte den republikanischen Kontrahenten noch als Trump-Marionette.
Glenn Youngkin is not a reasonable Republican. I call him Donald Trump in khakis. Do we want a laptop to Donald Trump to be our governor here in the Commonwealth? No, we don't.
Wahrscheinlich hat das Ganze ihm mehr genutzt als geschadet. Umso mehr freut sich Donald Trump über den Sieg seines Schützlings. Bescheiden wie er ist, verbucht er das Ganze jetzt als seinen eigenen Erfolg. Ohne MAGA. MAGA ist die Abkürzung für Make America Great Again. Ohne MAGA also hätte Youngkin nicht gewonnen, sagt Trump in der John Fredericks Radio Show. War Donald Trump nach der Wahl zugeschaltet.
Without MAGA, he would have lost by 15 points.
Yep.
More.
Yep.
And then we got him so much that we had even, you know, numbers comparable to mine. And they said, oh, he's more popular. Instead of giving us credit, they start saying, oh, he's more popular than Trump. You know, it's unbelievable.
Im beiden Lager dürfte man spätestens jetzt hell wach sein. Wer es in Washington bisher nicht verstanden hatte, naja, der müsste es jetzt wissen. Der Präsidentschaftswahlkampf für 2024, der läuft längst. Es steht 1-0 für Trump. Wer dachte, der ehemalige Präsident spiele jetzt Golf oder Grantle vor sich hin, der hat den Mann nicht begriffen. Trump will zurück ins Weiße Haus. Und das gewinnt man sicher nicht alleine in Virginia, aber die Wähler in Virginia haben ihm auf der einen Seite schon mal den Steigbügel gehalten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Sabine Kunst tritt als Präsidentin der altehrwürdigen Humboldt-Universität zurück. Da hat's gerumst. Grund für diesen Rücktritt ist das neue Hochschulgesetz in Berlin, das sie energisch ablehnt.
Das sage ich Ihnen als gute Handwerkerin, dass das jetzt nicht lösbar ist, revidiert werden muss. Und insofern war meine Entscheidung auch ein Weckruf, und ein deutliches Signal, dass ich jetzt für solchen Murks und deren Umsetzung nicht zur Verfügung stehe.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach in Frankfurt berichten über die Reaktionen der Börse nach der Notenbank-Ankündigung zu den Anleiheaufkaufprogrammen. Und um die neuen Zahlen der Commerzbank kümmern wir uns auch. Außerdem, wir wundern uns über die Streitigkeiten in Wolfsburg, die der VW-Chef Herbert Diess vom Zaun gebrochen hat. Und wir haben kein Verständnis für gecancelte Songs auf Konzerten. Auch nicht, wenn der Mann, der hier die Lieder cancelt, Bob Dylan heißt.
Im November 1967 zwei junge Männer, SDS-Genossen der Universität Hamburg, stören auf ganz despektierliche Weise die feierliche Rektoratsübergabe im Auditorium Maximum. Unter den erlauchten Gästen erscheinen sie mit ausgebreitetem Transparent, auf dem zu lesen steht: Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren.
So hörte man es einst im Norddeutschen Rundfunk. Die lauten Revolten der 68er sind allerdings heute vorbei. Und trotzdem ist und bleibt die Universität ein hochpolitischer Ort. Es können aber nicht nur die Studentinnen und Studenten ihren Unmut äußern, sondern auch die Lehrenden. Aktuell gibt es einen Konflikt um die prekären Arbeitsverhältnisse des akademischen Mittelbaus. Also jener jungen Wissenschaftler unter der Beamten- und Professorenebene. Sie wünschen sich, klar, mehr Sicherheit im Arbeitsleben. Viele wünschen sich unbefristete Arbeitsverträge, die nur die wenigsten haben. Im Internet machten sie jetzt unter dem Hashtag #IchBinHanna ihrem Ärger Luft. Das neue Berliner Hochschulgesetz soll das ändern, aber der Streit darum ist groß. Als Paukenschlag hat nun die Präsidentin der Humboldt-Universität, Frau Professor Sabine Kunst, hingeschmissen. Sie tritt zum Jahresende zurück und ich habe die Frau einfach mal angerufen, um ihre Sicht der Dinge zu hören. Und siehe da, wer zuhört, der versteht. Einen schönen guten Morgen, Frau Sabine Kunst.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Frau Professorin, der Berliner Senat möchte die befristeten Stellen im Wissenschaftsbetrieb, die oft ja zum Prekariat des Wissenschaftsbetriebes zählen, die möchte er gerne unbefristet und damit stabiler gestalten. Wie kann man da eigentlich dagegen sein?
Vom Grundsatz kann man nicht dagegen sein. Es kommt auf das Wie an und auf die Geschwindigkeit eines solchen Wechsels. In Berlin haben wir jetzt in den letzten Augusttagen noch Veränderungen an der Novellierung des Gesetzes gehabt, die von jetzt auf gleich mit dem 25.09. scharf geschaltet sind. Und damit müssen ab sofort an den Hochschulen Postdoktoranden auf Haushaltsstellen entfristet werden. Also bleiben im System, bekommen eine feste Stelle, sodass das schon ein großer Wechsel und ein großer Schritt ist, der in Berlin zunächst allein gegangen wird.
Das würde ja mehr soziale Sicherheit für die Beteiligten bedeuten, aber dabei sind Sie doch Sozialdemokratin sogar, oder? Man hätte gedacht, dass eine Sozialdemokratin für diesen Gesetzentwurf kämpft.
Ich bin dafür, tatsächlich Universität als System lebendig zu halten und auch in eine Zukunft zu entwickeln. Und ich weiß, dass die jungen Leute überall mit den Hufen scharren und in auch gesicherte Beschäftigungsverhältnisse wollen. Auf der anderen Seite müssen wir konkurrenzfähig sein bei Berufung und jeder bringt gerne auch seine eigenen Leute mit, die dann auch Positionen an einer Universität haben können müssen. Und man braucht Geld und Zeit und kann es nicht aus der eigenen Rippe mal so nebenher wuppen, wie man es jetzt hier in Berlin gerne machen wollte. Das ist das, wogegen ich mich wende.
Der Professor würde ja ein Stück seiner Flexibilität, man kann auch sagen Allmacht, verlieren. Der Mittelbau an den Universitäten würde gestärkt. Ist das die machtpolitische Folge dieses Gesetzes, richtig?
Das wäre die machtpolitische Folge. Es wäre vor allen Dingen auch so, dass für die Positionierung von bestimmten Fächern die jungen Leute, die dann dazugehören, beispielsweise nicht mitkommen könnten von einem Ort zum anderen. Es würde dahinterliegen auch bedeuten, dass man Institutsstrukturen wandeln müsste, um tatsächlich
zu anderen Poollösungen zu kommen von Mitarbeitern, die dann unbefristet an einer Universität arbeiten und auch für dauerhafte Aufgaben mit eingesetzt werden können. Kurzum, es ist wirklich ein Systemwechsel, der nicht an einer Universität, nicht in einem Bundesland als Speerspitze der Bewegung gemacht werden kann, ohne Konkurrenzfähigkeit auch im Land zu verlieren, sodass es eine zu weite Folge mit einer Novellierung eines Gesetzes ist. Dagegen wende ich mich. Nicht gegen den Grundsatz.
Das verstehe ich. Denn im Grundsatz ist es doch so, dass im Angestelltenbereich an den Universitäten doch tatsächlich sehr viele befristete und eben von den Betroffenen als prekär empfundene Arbeitsverhältnisse vorherrschend sind. Etwa 90% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind befristet beschäftigt. Ist das ein guter Schlüssel? Ist das ein guter Zustand?
Nein, das ist kein guter Zustand, sodass es durch die Entwicklung in den Wissenschaften ansteht, auch für bestimmte Aufgaben, beispielsweise Core Facilities, also zu bilden. Es hängt aber an den Universitäten sehr häufig, um das zu machen, am Geld. Wir sind immer stärker am Gängelband auch von Drittmittelbewilligungen, die nach einigen Jahren tatsächlich zu Ende sind, sodass die Universitäten in ihrer Finanzierung dafür auch ein Mehr an finanziellen Ressourcen bräuchte, um einen solchen Umbau wirklich können.
Und Sie würden ja kaum noch Professoren aus anderen Bundesländern, wahrscheinlich gar aus dem Ausland bekommen, wenn der gar keinen mehr mitbringen darf aus seinem Sprengel, sondern ihren Mittelbau, den er da vorfindet, dann nehmen oder eben sterben muss.
Genau so ist es. Und ich meine, wir haben das ja alles schon mehrfach erlebt, wenn Sie jetzt die Situation jetzt in den neuen Ländern sehen, nachdem die friedliche Revolution war, da hatte man ja tatsächlich solche Verhältnisse mit sehr, sehr hohen Anteilen an festangestellten Mitarbeitern im Mittelbau oder auch in der Zeit der 70er, 80er Jahre nach den 68ern solche Strukturentscheidungen getroffen wurden. Oder wenn man auch das Universitätsgesetz in Österreich sieht, wo man genau solche Dinge wieder abgeschafft hat, aus der Erkenntnis, dass das natürlich mit viel Geld geht, aber nicht so hauruck.
Und es führt zu einer Politisierung. In meiner Studentenzeit war dieser Mittelbau fest in der Hand des MSB Spartakus.
Das war zu der Zeit so. Die Verhältnisse waren anders als jetzt tatsächlich die Hochschulen und Universitäten in den neuen Ländern versucht haben, jetzt wieder neu Anschluss zu finden. Da war die Situation ganz anders gelagert.
Aber wie war das bei Ihnen an der Humboldt-Universität? Wie war das? Wer würde dann in diesem Mittelbau politisch dominieren? Wir sprechen ja unter uns. Wer würde dann tatsächlich machtpolitisch gewonnen haben?
Machtpolitisch würde ich das für heute nicht betrachten. Es geht jetzt denen, die sich bei Ich bin Hanna organisieren, insbesondere darum, zu einem frühen Zeitpunkt eine feste Stelle zu haben. Die Lebenskonzepte sind heute anders als vor Jahrzehnten. Der Anspruch, tatsächlich auch in der Familiengründungsphase über mehr Sicherheit zur Verfügung und auch Familienarbeit als einen wichtigen Teil des Lebens anerkannt zu bekommen, ist, glaube ich, heute dominierend, sodass jetzt eine direkte Politisierung ich jetzt zurzeit nicht sehe.
Aber immerhin haben Sie jetzt Ihren, naja, vielleicht doch auch eine Art Traumjob, Präsidentin einer so bedeutsamen Universität zu sein. Den haben Sie jetzt einfach drangegeben. War das eine schwierige Entscheidung? Muss es ja gewesen sein, oder?
Es war eine sehr schwierige Entscheidung, denn ich mache das, was ich tue, sehr, sehr gerne. Wirklich mit Leidenschaft und wir haben über die letzten Jahre ganz viel erreicht. Von daher ist es mir außerordentlich schwer gefallen, ob es tatsächlich angemessen ist, diesen Schritt zu gehen. Da habe ich mich wirklich sehr gequält. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mir also beim besten Willen bei den vielen Dingen, die zu tun sind, keine gute Lösung einfällt, die jetzt greift, ohne dass sie Schaden macht. Und dass all die Leistungskriterien, die man neu entwickeln müsste, wenn man so ein ganz neues System aufstellt, denn nicht jeder kann dann entfristet werden. Man braucht dafür also ja auch Kriterien. Da weiß ich nicht, wie das parallel gehen soll. Und das sage ich Ihnen als gute Handwerkerin, dass das jetzt nicht lösbar ist, revidiert werden muss. Und insofern war meine Entscheidung auch ein Weckruf und ein deutliches Signal, dass ich jetzt für solchen Murks und deren Umsetzung nicht zur Verfügung stehe.
Und da gibt es jetzt auch kein Zurück. Sie werden ab nächstem Jahr dann aus dem Ruhestand sich den Fortgang der Dinge anschauen, richtig?
Ja.
Frau Professorin Kunst, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich, habe Respekt vor Ihrer Entscheidung und bedanke mich dafür, dass Sie uns das erläutert haben.
Sehr gerne, Herr Steingart. War mir eine Freude.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da geht es mal wieder um Corona. Die vierte Welle rauscht über das Land hinweg und naja, wieder scheint die Politik die Vorbereitungen dafür im Sommer und wahrscheinlich auch im Wahlkampfmodus verschlafen zu haben. Mein Kollege Gordon Ripinski weiß mehr, vor allem das, was da jetzt geplant ist. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Ja, heute treffen sich erstmal die Gesundheitsminister in Lindau am Bodensee und die bereiten dann die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vor, die ungefähr in einer Woche stattfinden dürfte. Nur das Problem ist dieses Mal, man weiß gar nicht mehr so recht, wer eigentlich noch etwas zu entscheiden hat. Also zum Beispiel die Kanzlerin, die hat weitere Einschränkungen für Ungeimpfte angedeutet, aber tatsächlich ist die Bundesregierung ja nur noch geschäftsführend im Amt. Also da ist ein Machtvakuum mitten in dieser vierten Welle.
Aber der Gesundheitsminister ist ja noch an Bord und das RKI, das Robert-Koch-Institut auch. Also Gordon, was sind die Maßnahmen, die jetzt da diskutiert werden?
Also das eine ist natürlich, dass wieder mehr getestet werden muss, in Schulen zum Beispiel oder auch in den Pflegeheimen. Das ist die eine große Möglichkeit. Das zweite ist, es wird in den Ländern natürlich diskutiert über eben diese 2G-Lösungen, also über mehr Einschränkungen für Ungeimpfte. Tja, und ansonsten muss man hoffen, dass eben auch mehr geimpft wird. Und das geht an die Bevölkerung. Aber das kann man nur zum Teil beeinflussen.
Aber der Posten von Jens Spahn wird ja jetzt neu besetzt. Hast du denn schon eine Idee, wer der neue Gesundheitsminister oder vielleicht auch die Gesundheitsministerin werden könnte?
Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Ich habe ja das Gefühl, es könnte an die FDP gehen, aber im Schatten der Verhandlungen, da ist einer, der würde es wirklich gerne machen und der ist ja eigentlich der Pandemieerklärer der Nation geworden. Das ist Karl Lauterbach von der SPD, aber der hat keine Chance.
Gegen den spricht, der versteht zu viel von der Sache. Gordon, vielen Dank für die Einschätzung.
Danke dir, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen wir heute Richtung Amerika. Denn die Ankündigung der Federal Reserve, die Aktien- und auch die Anleiheaufkaufprogramme zu reduzieren, die löst Reaktionen an der Börse aus. Mehr weiß jetzt meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Das Thema ist relevant, nicht nur für die Börse, auch für die Sparer. Die Ankündigung der Notenbank hat also wenig überraschend hohe Wellen geschlagen. Aber wie, Anne, hat die Börse auf diese Nachricht reagiert?
Die Anleger fanden das super, die Märkte schlossen sogar mit Rekordständen. Es ist ein bisschen verwunderlich, man könnte ja meinen, warum finden die Anleger das gut, dass die Fed ihre Corona-Hilfen zurückfährt? Die Märkte haben sich ja eigentlich immer sehr dankbar für diese Hilfen gezeigt. Es gibt aber mehrere Gründe, warum die Märkte gestern trotzdem so euphorisch reagierten. Erstmal war dieser Schritt der Fed erwartet worden, wenn auch nicht so schnell. Außerdem gibt es jetzt einen genauen Zeitplan, was auch Spekulationen und Unsicherheit jetzt aus dem Markt nimmt. Die Fed versicherte zudem, dass ein Herunterfahren der Anleihekäufe nicht bedeutet, dass die Zinsen jetzt direkt angehoben werden. Das hat die Anleger auch beruhigt, weil das ja bedeutet, dass es weiterhin billiges Geld in den Märkten gibt. Außerdem machte die Fed deutlich, dass sie auch weiterhin unterstützend eingreifen wird, falls nötig. Und insgesamt sehen die Anleger es auch positiv, wie optimistisch die Fed mit dem Zustand der Wirtschaft ist und offenbar auch davon ausgeht, dass sie sich schon wieder gut von Corona erholt hat. Mehr zu dem Thema und weitere Reaktionen aus Presse und von Analysten gibt es übrigens in unserem Schwester-Podcast Investment Briefing, also da gern mal reinhören.
Dankeschön, Anne, für diesen Überblick und damit gehen wir weiter zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Heute gibt es ja neue Zahlen, Annette, unter anderem für die Commerzbank. Für die sieht es schon seit längerer Zeit nicht so ganz toll aus. Und trotzdem gibt es heute Morgen Hoffnung. Bitte, kannst du uns mehr verraten?
Heute gibt's bei der Commerzbank Zahlen zum dritten Quartal. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz abermals geschrumpft ist. Und das ist natürlich nicht positiv. Das neue Management unter Manfred Knof, dem noch recht neuen Vorstandsvorsitzenden, die wollen ja die Bank profitabel machen und vor allem so erfolgreich, dass sie kein Übernahmekandidat mehr sein könnte. Nun, es sieht es momentan trotzdem nicht so wahnsinnig gut aus. Verdi will die Bank bestreiken, sie verlangen Tarifverträge, auch bei den Töchtern wollen mehr Geld für die Angestellten. Und die große Frage ist, wo will die Commerzbank wachsen? Denn in all den Märkten, wo sie unterwegs ist, ist der Wettbewerb enorm hoch. Allerdings könnte Erleichterung für den Aktienkurs und für die Bank von dem höheren Zinsen kommen. Wenn heute die Bank of England zum Beispiel beschließen sollte, dass die Zinsen das erste Mal erhöht werden, könnte das perspektivisch ein gutes Signal für die Commerzbank-Aktie sein, denn durch die sogenannte Fristentransformation würde sie mehr Geld verdienen. Und das geht natürlich nur, wenn es überhaupt Zinsen am Kapitalmarkt gibt.
Danke, Annette, und dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Tschüss, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es für VW-Chef Herbert Diess doch noch eng werden könnte. Dabei hat er sich so nett von den Mitarbeitern auf einem Hoverboard, einer Art Surfbrett, im engen Neoprenanzug gut gelaunt in den Sommerurlaub verabschiedet.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin hier zwischen Autostadt und Kraftwerk und möchte mich ganz herzlich bedanken für ein sensationelles erstes Halbjahr. Es war sehr schwierig, aber wir haben wahnsinnig viel erreicht. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Ich hoffe, Sie erholen sich ein bisschen. Ich mache Sport und habe mir gedacht, so am ersten Tag übe ich schon mal hier so ein bisschen.
Der Sommer ist vorbei und die gute Laune in Wolfsburg auch. Den Betriebsratschef, den hat noch jeder Konzernchef in Wolfsburg als Gegner gehabt. Aber er hat gerade gewechselt, nur der Streit, der ist geblieben. Dabei ist die neue Daniela Cavallo eine Frau mit moderatem Ton. Kein Alpha-Männchen wie ihr Vorgänger. Aber es ist wieder was passiert. Und vordergründig geht's um Tesla.
Der wahre Maßstab ist wirklich Tesla. Die Geschwindigkeit, ja, wir haben ja zum Teil die gleichen Lieferanten. Mhm. Tesla schafft es mit den gleichen Lieferanten in der halben Zeit, Produktentwicklung zu machen. Tesla ist viel aggressiver. Er kann natürlich an der einen oder anderen Stelle viel mehr Risiko gehen als wir.
Tesla bereitet dem Konzernchef schlaflose Nächte. Denn um mit diesem amerikanischen Elektropionier mithalten zu können, ließ Diess im September durchblicken, dass 30.000 Stellen in Wolfsburg im Stammwerk zur Disposition stehen könnten, zumindest mal, wenn man die Effizienzmaßstäbe von Tesla in Grünheide anlegt. Der Streit war sofort entfacht, als dann Diess auch noch die Einladung zur Belegschaftsversammlung ablehnte. Er sei in den USA, müsse mit Investoren sprechen. Da war der Krach perfekt. Das war eine Nummer zu viel. Frau Cavallo und ihr Betriebsrat sind richtig sauer. Auch im Aufsichtsrat und spätestens da wird's gefährlich, rumort es. Fazit: Der Vorstandschef einer mitbestimmten Firma, die noch dazu zur Hälfte vom SPD-regierten Land Niedersachsen mitregiert wird, naja, der kann sich vieles leisten. Aber ein Dauerstress mit den Arbeitnehmern besser nicht. Im kommenden Jahr sind Betriebsratswahlen und auch SPD-Ministerpräsident Stefan Weil stellt sich zur Wiederwahl. Herbert Diess muss aufpassen. Er muss aufpassen, dass ihn nicht die SPD und die Gewerkschaften im Aufsichtsrat vor die Tür setzen. Vor die Tür und dann mitten rein in den Mittellandkanal und dort auf sein Hoverboard.
Ich hoffe, Sie erholen sich ein bisschen. Ich mache Sport und habe mir gedacht, so am ersten Tag übe ich schon mal hier so ein bisschen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich Künstler auf ihren eigenen Konzerten weigern, die großen Hits zu spielen. Wenn nicht gerade Corona ist, befindet sich Bob Dylan und um den geht es hier auf seiner niemals endenden Never-Ending-Tour. Nach knapp 2 Jahren Pause spielt er also nun wieder und zwar ein Konzert in Wisconsin im Norden der USA. Und für dieses Konzert überarbeitete er mir nichts, dir nichts seine Setlist. Die Setlist ist das Drehbuch eines jeden Konzerts. Und siehe da, Superhits wie Like a Rolling Stone und Blowing in the Wind hat er dabei einfach aus dem Programm gestrichen. Ohne Begründung. Ausgerechnet die Songs, denen er seinen Weltruhm verdankt, will er nicht mehr spielen. Deshalb vielleicht. Wo kommen wir dahin, wenn ABBA nicht mehr Waterloo spielen, wenn sie demnächst bei Thomas Gottschalk auftreten? Oder wenn sich die Beatles in ihren letzten Konzerten einfach geweigert hätten, Hey Jude zu spielen.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Und was sind die Rolling Stones eigentlich wert, wenn, ja, wenn Satisfaction nicht mehr auf dem Programm steht? Also für alle, die sich diesem rigiden Bob Dylan verweigern wollen, haben wir heute Morgen zweierlei. Erstens Verständnis und zweitens den Song, den er nicht mehr spielen mag, Blowing in the Wind.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend,